Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
Und ich bin der Jo.
Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute, ich glaube, sprechen wir über die Quintessenz von allem, was ich gerade aufgezählt habe, vor allem Kultur. Und das ist Unfrosted, die Pop-Tart-Story oder so ähnlich. Habe ich mir den Untertitel jetzt ausgedacht? Ich weiß es nicht. Aber es geht um die Pop-Tart-Story. Directed und mitgeschrieben von Jerry Seinfeld. Mit seinen Buddies Spike Ferriston, Andy Robin und Barry Marder, die man natürlich kennt als das Team, das auch den B-Movie geschrieben hat mit Jerry Seinfeld.
Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass ich Jerry Seinfeld bis gestern nicht bewusst gekannt habe?
Wirklich? Auch nicht die...
Auch nicht die super tolle Seinfeld
okay.
aus den 90ern.
Ja.
Also ich habe den Namen schon mal gehört, ich habe gewusst, dass er existiert. Aber ich hätte jetzt nicht sagen können, ob das irgendwie ein Colbert oder irgendein Late-Night-Dude ist oder eine Serie oder eine Sendung oder... Und ich kann es dir noch immer nicht sagen, weil ich zu faul war, es zu recherchieren. Also dieser Mensch existiert in meiner Welt nicht.
Interessant. Überrascht mich jetzt schon ein bisschen. Jetzt nicht absolut, weil, ja, keine Ahnung. Ich glaube,
also dieses Seinfeld ist scheinbar sehr beliebt.
Definitiv ist halt, ja...
Ja, aber ist das, halt keine so. Ahnung, in meinem Kopf kann es genauso gut eine kleine Farm sein. Also irgendeine
Nein. Schicht, also er ist Stand-Up-Comedian hauptsächlich und schreibt aber auch viele Comedies. Also hat auch Seinfeld mitgeschrieben, mit Larry David unter anderem.
Und er spielt sich selber oder wie?
Mehr so eine fiktionale Version von sich, genau. Also bei Seinfeld ist er auch ein, also er heißt auch, glaube ich, in der Serie Jerry. Und Seinfeld natürlich, so heißt er die Serie, spielt auch einen Stand-Up-Comedian, aber natürlich eine fiktionalisierte Version von sich selbst. Und er ist also ein bisschen der Straight Man, also sprich der als einziger normal ist und seine Freunde sind halt die, wo dann immer das Chaos herkommt und er erlebt dann diese Geschichten so ein bisschen. Ist jetzt, muss ich zugeben, keine Serie, die ich viel geschaut habe, aber eine, wo ich mir schon gedacht habe, die könnte ich mir mal im Ganzen anschauen, weil die lief hin und wieder irgendwo. Und ist schon eine prägende Serie, glaube ich, für viele. Also jetzt natürlich eher im amerikanischen Kulturkreis, US-amerikanischen. Für viele schon eine wichtige Serie, glaube ich. Lief auch sehr lang, war sehr erfolgreich. Er ist auch, glaube ich, ziemlich reich, unter anderem wegen der Serie. Genau, und...
Und Werbeverträge mit Kellogg's.
ich weiß gar nicht, ob er das aus eigenem Antrieb macht oder weil Kellogg's ihm da Geld gibt, aber... Ich glaube fast eher, dass er das selber irgendwie eine perverse Faszination damit hat. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Es geht um eine fiktionalisierte Version, um das Wort nochmal aufzugreifen, von der Geschichte rund um die Entwicklung, jetzt hätte ich schon fast Entdeckung gesagt, als wäre das irgendein mythisches Element, was man in der Natur gefunden hat, um die Entwicklung dieser Pop-Tarts, die man bei uns, glaube ich, alle so wahnsinnig kennt. Es gibt sie zu kaufen, aber es sind halt so, keine Ahnung, so Frühstücks- Süßkram, den man sich im Toaster warm machen kann. Irgendwie so ein Mürbeteig mit Marmelade
gefüllt. Ich habe heute versucht, Pop-Tarts zu bekommen und habe keine bekommen.
Wirklich? So in diesen Import-Shops?
Ich war in diesen Import-Shops und ich habe dort schon mal Pop-Tarts gekauft. Darum habe ich mir gedacht, that's the place to go.
Mhm, ja.
Und
überall ausverkauft.
Ich war in zwei drin. Im ersten hat sie mich mitleidig angelächelt und gesagt, na. Und im zweiten hat der Typ gesagt, würde man verkaufen, wenn wir sie billiger kriegen würden. Aha. So müsste ich dir ein Stück um 10 Euro verkaufen und das zahlt sich nicht aus.
Okay. Gut, also und sie sind nicht auf diesen Trend aufgesprungen, dass jetzt jeder wahrscheinlich Pop-Tarts kaufen will, weil Netflix diesen Film veröffentlicht hat.
Vermutlich haben sie das verschlafen.
Okay.
Ja, also ich habe diese Dinger eben vor längerer Zeit schon mal dort gekauft und ich muss sagen, das ist nicht wirklich hängen geblieben. Ich habe es ein unglaublich belangloses Produkt gefunden und ja.
Mir ging es mit Twinkies so, da habe ich mir mal eine Schachtel gekauft und glaube ich auch literal 15 Euro oder so damals, vor Inflation noch, vor 10 Jahren. Aber ich finde, die waren nur süß und nicht noch nicht gut.
Na.
Also, ja. Ob dieser Film besser ist, werden wir gleich mal klären, weil ich glaube, ich würde mich gar nicht allzu lange aufhalten. Ich würde nur ganz kurz vorab, bevor wir in Spoiler oder zumindest bevor wir in die Handlung eintauchen und richtig Spoiler gibt es eh nicht. Ich meine, es basiert lose auf der echten Geschichte. Es geht darum, wie Pop-Tarts entwickelt werden. Wir werden früher oder später anfangen, die Handlung zu erzählen, aber wer jetzt wirklich nicht von diesem Film wissen will, dann klären wir vielleicht einfach nur einleitend die Frage,
Sollte man sich den Film jetzt anschauen, wenn man ihn noch nicht gesehen hat? Oder eher nicht? Sollte man dafür Netflix aufdrehen oder gar ein Abo abschließen? Oder eher nicht? Klären wir das kurz und dann reden wir frei von der Leber weg über diesen Film.
Möchtest du zuerst klären oder soll ich zuerst klären?
Sagen wir mal so, ich glaube, ich habe dir den Film nicht unbedingt schmackhaft gemacht, indem ich ihn hochgelobt habe vorab oder ohne ihn gesehen zu haben, muss ich dazu
sagen.
Hast
du ihn vorher schon gesehen gehabt, bevor
nein,
du ihn vorgeklungen hast?
Nein, habe ich nicht. Ich habe den schon immer so ein bisschen am Radar gehabt und mir gedacht, eigentlich, ich weiß nicht, ob ich ihn schauen soll, weil er kam halt überall sehr schlecht weg. Und ich habe, glaube ich, gesagt, wollen wir den Hate-Watchen für die Eskapoden oder so ähnlich? War, glaube ich, meine Frage an dich. Und du hast dich da auch eingelassen.
Das habe ich gar nicht so mitgekriegt. und ich habe auch die Kritik nicht mitgekriegt. Ich habe gesehen, dass er halt auf Netflix angekündigt worden ist.
Ja.
Und diese ganzen Melissa McCarthy, Adam Sandler, blöde Line auf Netflix können oft eigentlich ganz gut funktionieren, finde ich. Also es sind jetzt nie Filme, an die man sich 10 Jahre später noch mit warmen Tränen in den Augen erinnert oder so. Aber bereut habe ich es jetzt auch nicht. Irgendwie da, wie heißt das, wo Adam Sandler und Jennifer Aniston, da, die beiden Detektive oder so.
Ah, irgendwas Mystery.
Detektive, ja, Murder Mystery. Das kann man sich schon anschauen, es macht schon Spaß. Also.
Okay.
Und dann habe ich mir gedacht, so eine 0815 Netflix-Komödie, why not? Also das war so mein Zugang dazu.
Und das hat es auch erfüllt für dich jetzt?
Ich würde sagen, super lustig, selbstreferenziell, coole Guest-Stars.
Okay.
Relativ clever geschrieben. Und irgendwie so eine generelle augenzwinkernde Liebeserklärung an das große Ganze. Würde ich sagen, wenn wir über Folge reden würden.
Leider reden wir okay. Jetzt, okay. Ja.
Unfrosted. Der versucht das alles und scheitert gnadenlos in jedem einzelnen Punkt.
Okay, du hast mich erwischt, Joe. Wobei.
Na, es hat mich wirklich, weil ich ihm vor 2 Tagen oder so Fall Guy gesehen habe, der mich sehr, sehr amüsiert hat. Also ich habe so amüsiert und fröhlich das Kino verlassen. also wirklich sehenswert.
Ja. Unterschreibe
ich. Und ich finde wirklich, man sieht, was Unfrosted versucht, nämlich so ein bisschen von der Leichtigkeit her genau das zu erreichen. Mich hat es auch erinnert an Eurovision, den Film.
Den ich nicht gesehen habe. Den,
im Prinzip eigentlich wirklich so ein bisschen ähnliche Struktur und so weiter hat, nur einfach halt funktioniert. Und ich finde, für mich ist Unfrosted so ein bisschen, ich habe es mir so vorgestellt, wir haben einen großen, dunklen, grauen Beton-Tower, sein Bürogebäude, ein seelenloses, das bis in den Himmel ragt, wo so lila-graue Wolken herum sind, wo Blitze durchzucken und in der obersten Ebene sitzt so ein seelenloses Management, das sagt, habt ihr Eurovision gesehen und habt ihr Lego-Movie und Barbie gesehen?
Okay, also das scheiß Netflix-Hauptquartier. Beschreibst du da?
Das Kelloggs-Hauptquartier.
Das Kelloggs, okay.
So, das machen wir jetzt mit Pop-Tarts. Machen wir einen Witz über Zucker, damit die Leute nicht checken, dass es einfach die größte Werbeaktion von unserer Firma ist. Und suchen wir uns irgendeinen Trottel, der bereit ist, halt irgendwie da seinen Namen drauf zu pappen und der groß genug ist, dass jeder mitmacht, wenn er anruft. Und ja, ich meine, das klingt jetzt super böse. Ich muss sagen, ich habe schon zwischendrin immer wieder ein bisschen Spaß gehabt und er hat auch ein paar ganz gute Ideen. Also, dass ich es jetzt nur bereut habe, stimmt nicht. Aber es hat sich im Nachhinein einfach, finde ich, wirklich einfach wie ein großer, großer Imagefilm von Kelloggs angefühlt. Und
ja. Ganz ehrlich, ich weiß wirklich nicht, ob da Kellogg so viel damit zu tun hatte. Ich habe da mal, aber ich kann es jetzt nicht belegen oder sonst irgendwas, aber Jerry Seinfeld hat schon öfters, glaube ich, auch Witze gemacht zu Pop-Tart und ich glaube, generell scheint er irgendwie ein Faible für Frühstück zu haben oder irgendwie sowas. Ja. Ich kenne ihn jetzt auch nicht gut genug, verfolgt seine Karriere nicht genau genug, dass ich das jetzt wirklich, dass ich mich da jetzt verbürgen würde für das, was ich gerade gesagt habe, aber ich glaube, was gehört zu haben, dass der einfach dran interessiert ist, also ernsthaft, so wie Stephen Colbert an Herr der Ringe interessiert ist. Was ja auch kein Act ist, sondern er ist ja wirklich ein Herr der Ringe-Fan. Ne? Ich weiß nicht, wie tief die Liebe jetzt von Jerry Seinfeld für Frühstücksserialen geht. Pop-Tart oder whatever. Aber ich weiß nicht, ob wirklich hier Kellogg's den Barbie gemacht hat oder wie das genau entstanden ist. Wahrscheinlich waren sie nicht ganz abgeneigt, aber ja.
Ja, wenn es nicht so war, wie ich beschrieben habe, dann ist es eigentlich noch trauriger.
Naja, dann ist es nicht mal seelenloses Zucker verkaufen, sondern...
Ich meine, du kannst das ja machen und es gibt viele Fälle, wo es ja auch funktioniert, hier Barbie oder halt Lego Movie. Aha. Und von mir aus sogar dieser nicht sonderlich gute Battleship von vor, weiß nicht, 2007 oder wann das war, mit Rihanna.
Oder Transformers, wenn man so will, ja.
Ja, Battleship war ja eh Transformers für noch ärmere, also geistig ärmere. Nur, also... So schlecht der Film war, er hat dir nicht aufgezwungen, hallo, ich bin ein Brettspiel. Oder von mir aus Fluch der Karibik, hallo, ich bin eine Disney-Attraktion.
Stimmt, ja. Ja.
Und dieser Pop-Tarts-Film schreit halt die ganze Zeit, es geht um Kelloggs, hast du genug großes K gesehen? Und ja, da reicht es mir halt nicht, dass sie so ein bisschen verrückte Charaktere und ein bisschen selbstironisch sind.
Ja.
Ich glaube, für mich hätte es besser funktioniert, wenn es fiktive Firmen gewesen wären, die von mir aus so ähnlich ausschauen. Das ist halt nicht, dass sie von mir aus das Kellogg's K haben, aber halt Kollegs hast. Also weiß ich nicht. Und ganz ehrlich, gibt es diese Firma Post?
Ja,
der
ja.
Noch nie gehört.
Na, tatsächlich, die Frau, auf der Amy Schumer-Charakter so lose basiert, diese Marjorie Post, die heißt eigentlich anders, aber
ja, es ist wieder nachher eingeblendet, aber ich habe es nicht recherchiert, ob das stimmt.
Ja, doch, die gab es wirklich, die war wirklich zeitweise auch eine der reichsten Frauen der USA und die hat, naja, das spoil ich jetzt nicht, was dann ganz zum Schluss noch eingeblendet wird. Einer der Gags, den ich sehr lustig fand, weil es auch stimmt, aber ja, was, egal. Ja, doch, die gab's. Die hat diese Firma geleitet, die Post, und Post ist, glaube ich, bei uns tatsächlich nicht wirklich so bekannt. Sicher nicht so bekannt wie Kellogg's, ja. Wobei, ich glaube, da ist Quaker Oats sogar noch bekannter, oder?
Zeigt mir auch nichts. Ich glaube, das zeigt nicht, dass es das wirklich gibt.
Ja, doch.
Fuck. Aber ich finde es auch schon mal lustig. Ich meine, wir leben im kleinen Österreich hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Und coole Sachen mit Cherry Coke gibt es eben nur im Exportshop. Aber ja, also diese Pop-Tarts haben es auf jeden Fall auf offiziellem Weg nicht zu uns geschafft, ins finstere Tal.
Mhm. Richtig, also im Supermarkt kriegst du es nicht, du musst im Importshop, ja, definitiv. Wahrscheinlich, oder ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch dann irgendwelche Regularien gibt, so dass das darf nicht als Lebensmittel verkauft werden, das ist zuckerhaltige Deko oder so. Darfst du beim Ikea verkaufen, keine Ahnung. Ja, genau, noch kurz zu meiner Meinung. Ich kann es, um es kurz zu sagen, ich habe mir Schlimmeres erwartet, tatsächlich. Also ich war nicht so beleidigt wie schon von anderen Netflix-Filmen. Also, da gab es wirklich Filme, also ich habe jetzt auch nicht sonderlich viel erwartet, vor allem nicht nach den Reviews, die halt wirklich, also der Film wurde ziemlich vernichtet. Und ich glaube, da
wo
ist dann auch
du solche Reviews, also
zum Letterboxd hauptsächlich zum Beispiel. Okay, ja. Ist wirklich so ein Stern, ja. Also das ist nicht wirklich was du hergeben kannst. Wo ich mir denke, ein Stern, come on. Also da gibt es wirklich...
IMDb hat halt zum Beispiel 5,5, was wo ich schon sehr viel bessere Filme gesehen habe, die 5,5 gekriegt haben.
Ja, also genau, so Wertungen sind ja sowieso immer mit Vorsicht zu genießen. Ich würde dem keinen Stern geben. Ja. Ich habe ihn, glaube ich, mit 2,5 von 5 bewertet oder irgend sowas. Ja. Okay, ja. Also ich finde, tatsächlich waren sogar einige gute Witze drin.
Ja, finde auch.
Aber auch viele schlechte. Keine Ahnung. Es ist so zum Teil sehr random. Also ein paar so Witze, wo du da denkst, da hätte mal lieber jemand gesagt, Jerry, der Witz, was soll das? Können wir den nicht rauskicken? Der fügt nichts hinzu, ist nicht lustig, bringt die Handlung nicht weiter, weg damit. Und das ist, glaube ich, sehr oft einfach nicht passiert und hätte passieren sollen. Oder
ist mir gar nicht.
Sie haben improvisiert und dann haben sie gedacht, ah, den lassen wir jetzt drin. Oder sonst irgendwas, ja.
Das ist mir gar nicht so negativ aufgefallen. Das ist witzig. Also, vielleicht habe ich die Witze auch gar nicht als Witze erkannt. Das kann auch sein. Aber ich habe so das Gefühl, er verlässt sich zu sehr auf, oh, da geht eine Tür auf und es kommt Peter Dinklage rein. Aha. Also zu sehr okay. dieses Name-Dropping, sowohl von Marken als auch von Schauspielerinnen und Schauspielern.
Passt.
Als hätte sich da zu sehr verlassen drauf einfach.
Ganz kurz. Sorry. Ich glaube, na, alles gut. Ich glaube, wir machen jetzt eins, wir sagen, ihr wisst jetzt, wie wir den Film gefunden haben. Nicht mal so übel, aber auch nicht gut. Er ist auf Netflix. Wer schauen will, schaut ihn. Wer nicht, kann es gerne weiter zuhören. Weil ich würde sagen, wir können jetzt auch einfach über ein paar der Witze reden, ein paar der Cameos. Von denen gibt es nämlich sehr viele. Also es gibt sehr viele. Mhm. Naja, sehr viele. Einige größere und kleinere Cameos von Leuten, die man so jetzt nicht erwartet hätte. Sei es jetzt ein Christian Slater als Milchmann oder eben Peter Dinklage.
Als Milchmann.
Genau. Sonst so die Hauptfiguren sind eh auch schon, also der Jerry Seinfeld halt, Melissa McCarthy haben wir schon erwähnt. Max Greenfield kennt man halt von New Girl und Hugh Grant in einer sehr bizarren Rolle. Wundert mich, dass sich der für sowas hergibt, weil mir kommt vor, der scheißt schon zu sehr aufs Showbusiness, als dass er jetzt bei sowas noch mitmachen muss. Aber vielleicht hat er sich gedacht, fuck it, ja. Das ist halt. Ich liebe ja eigentlich sowas. Zum Beispiel ein Tom Hardy als Eddie in Venom, der einfach mal sagen kann, Alter, ich muss halt immer irgendwie ernste Rollen spielen und mir da den Arsch abecken. Ich kann einfach mal Scheiß bauen, ja, und in Venom mitspielen. Fuck it. Und ich liebe sowas eigentlich, ja. Hier mittelmäßig gut gelungen, aber eigentlich ganz, ich fand's eigentlich ganz witzig, ja.
Also wie gesagt, ich kenne diesen Jerry Seinfeld nicht, aber ich glaube, dass das einfach so ist,
ja,
dass klar. Der halt wen anruft und sagt, du,
ja.
Hugh, kannst du dich noch erinnern, wie wir damals in London zu Silvester so gekokst im Pool rumgeschwommen sind? Es gilt die Unschuldsvermutung.
Natürlich.
Hugh Grant sagt, ja, good old times, ich mach mit. Scheiß drauf.
Wahrscheinlich.
Wobei ich seine Rolle eigentlich ganz amüsant gefunden habe. Also er spielt das Tiger-Maskottchen, das man von Frosty.
Tony the Tiger. Kennt. Ja, Frosty. Ja.
Und der ist sehr frustriert, dass er halt immer den blöden Tiger spielen muss und er will eigentlich lieber Shakespeare aufführen.
Genau.
Und das Fiese bei den Pop-Tarts ist halt, dass man dann keine Maskottchen mehr braucht und dann rebellieren die Maskottchen.
Das sagen zumindest die Milchmänner, die natürlich versuchen, Zwietracht zu sehen, weil auch Pop-Tarts kommt ohne Milch aus. Milch braucht, ja. Genau, also früher war immer der Cereals versus Cereals Krieg und beide brauchen Milch, also der lachende Dritte sind die Milchmänner. Was ich eigentlich ganz clever finde, muss ich auch mal so sagen.
Ja, es war einer von den lustigen Schmähs, die Milchmann-Mafia.
Oder auch die komische, fiktive Erfindungsgeschichte von Milch.
What the hell? War auch gut, ja.
Aber es ist halt so, wie gesagt, ein paar sind echt lustig und der Film fällt dann aber oft auch so in dieses komische. Es gibt kein gescheites Wort für Uncanny Valley, oder? Auf Deutsch. In diesen komischen, unguten Bereich, sage ich jetzt mal, zwischen absolut absurd, was es ja in der Comedy, was ja funktionieren kann. Ja, ich liebe zum Beispiel I Think You Should Leave. Entschuldigung, was sagst du?
Wet Hot American Summer.
Von mir aus, ja. I Think You Should Leave.
Das kenne ich nicht.
Ganz bizarre Sketch-Show. Ich liebe es. Oder sowas halt, ja. Oder was auch auf YouTube ganz, ganz gern geschaut wird, so Please Don't Destroy, falls du die kennst. Die wurden dann auch von SNL rekrutiert. Egal, so absurde Comedy. Kann ja sein, ja. Und da gibt es natürlich auch etwas harmlosere oder gediegenere Comedy, die halt einfach, wo es einfach lustige Gags sind und weniger das Absurde lustig ist. Und die fällt halt oft so irgendwo so dazwischen rein und ist dann nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich finde, das haben früher halt diese Abram Sucker-Filme sehr geil geschafft, also Hot Shots und Konsorten, dass sie so auf diesem feinen Grat zwischen absurd, natürlich mit viel Parodie beigemischt und halt einfach lustige Gags funktionieren und Pop-Darts halt weniger gut. Ja. Für mich als Beispiel von einem Gag, den ich einfach nicht lustig fand, ist halt zum Beispiel, wo der Kellogg-Chef irgendwie rumflucht und dann so sagt, ah, pardon my French. Und die Antwort von der Melissa McCarthy ist, that's not even French. Und ich dachte, hä? Was ist da der Witz? Natürlich ist es nicht French, das ist eine Redewendung, ja. Ich meine, wo ist da jetzt der Witz?
Ja, keine Ahnung. Vielleicht zielt der Witz auf 12-Jährige ab.
Das war genau mein Gedanke. Das ist so ein bisschen, ich glaube, mit 12-Jährigen bist du sogar noch hochgegriffen. Das ist mehr so Grundschule, Volksschule-Level-Humor, ja. Aber okay. Oder
ja.
Du kennst doch sicher die The Rule of Three, oder? Was die Simpsons sehr gern machen. Ja? Du hast also drei Witze in Folge oder eine Aufteilung von drei Dingen. Weil drei Dinge ist die kleinste Nummer, so liest man es auch im Internet nach, die ein Muster erkennen lassen. Ja? Sprich, du machst eins und dann noch eins und mit dem dritten brichst du dann dieses Muster, was du gerade schon geschaffen hast, humoristisch wieder auf. Und der Film macht oft statt Rule of Three, macht er Rule of Two, aber den zweiten hätte er sich lieber sparen sollen. Keine Ahnung, so es kommt der komische Roboter vor, ja, und zoomt so durch, also wir sehen dann die Ich-Perspektive vom Roboter und blip, 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 blip und er zoomt auf irgendeine Figur hin, geboren 1940, stirbt 1988 und dachte, sau lustig, ja. Dann fahrt er weiter zum nächsten.
Warum ist das sau lustig?
Keine Ahnung, ich finde es irgendwie geil, dass ein 70er-Jahre-Roboter oder 60er-Jahre-Roboter weiß, wann die Person stirbt. Okay, wie gesagt, komischer, absurder Humor, landet vielleicht bei mir nur und dann kommt er zum nächsten und da steht dann geboren, keine Ahnung, 1913, stirbt heute und dann stirbt der. Und ich denke mir, okay, das war jetzt eigentlich die fade Variante von dem, was du mir vorher schon gesagt hast. Das hättest du eigentlich weglassen können. Nur um dann nicht noch einen dritten zu bringen, ja, um irgendwie dieses Muster, was er gerade gezeichnet hat, wieder zu brechen. Ja. Macht er dann nicht. Wo du denkst, okay, ein Jerry Seinfeld ist eigentlich ein sehr guter Techniker auch beim Witzeschreiben. Ja, wenn du von dem Interviews anschaust, wo er zum Teil Witze erklärt, wie er sie geschrieben hat. Gibt zum Beispiel auch ein Interview, wo er eine Pop-Tart-Geschichte, die er vor Ewigkeiten geschrieben hat, erklärt, wo er sagt, da ist er tagelang, wochenlang gesessen an so einem Bit über Pop-Tarts, hat er seine komischen Notizen, drei Seiten Notizen mit, wie er diesen Witz geschrieben hat und denkt, der lässt so einen Witz in dem Film drin? Okay. Seltsam. Ja. Aber wie gesagt, andere Sachen fand ich wieder super lustig. Für diese komische In Memoriam von ihren Müsli-Oscars, wo man dann draufkommen, dass die eh Kelloggs veranstaltet und sich immer selber alle Müsli-Oscars gibt, muss dann sagen, ja, die Serials, die dieses Jahr eingestellt wurden und dann kommt irgendwie Wilt Chamberflakes oder sowas, ein Basketballspieler ist. Fand ich wieder lustig. Und dann komische Grandma Holes, wo du denkst, what? Das ist schon wieder so ein Kindergarten-Gag irgendwie, ja, keine Ahnung, soll das jetzt irgendwie schmutzig sein? Ah, ich weiß nicht.
Naja. Ja, ja. Ich verstehe, was du meinst. Das, ja, wie gesagt, ich finde, es war halt eher so ein, oh, die Tür geht auf und es kommt der rein, den man kennt. Und dann denkt man sich, aber es wirkt halt auch so, es ist nicht für die Sache, sondern so Selbstzweck. Und ja, ich meine, Christian Slater, ich habe nicht mal gewusst, dass der noch lebt. Ich habe mir gedacht, der ist mit Alone in the Dark von Uwe Boll einfach untergegangen.
Und da hat er mitgespielt, echt?
Der Film war gar nicht mal so gut.
Ach, der Uwe Boll. Über den müssen wir eigentlich auch noch früher oder später reden, oder? Aber dann müssten wir halt seine Filme schauen.
Ja, ich habe eh gesehen, dass du in deiner perversen Liste Blood Rain drin hast.
Na stimmt, der ist von dem. Oh. Also wer jetzt, weil Jo von perverser Liste redet. Ich habe mir so in so einer von diesen Apps von Justwatch in dem Fall, habe ich eine Liste angelegt und wenn ich sehe, oh, da kommt was Neues in irgendeinem Streamingdienst, dann gebe ich das in eine Liste, wo man denkt, vielleicht müssen wir uns mal inspirieren lassen und dann könnte dieser Film taugen als Besprechungsthema. Ja, und da ist auch Blood Rain drin, das ist richtig. Aber fast weniger wegen dem Uwe Boll, sondern eigentlich, weil damals, glaube ich, das Spiel ganz cool war, oder? Oder war das nur für uns damals cool, weil wir zu jung waren,
um spielen zu dürfen? Wenn man eine geile Vampirin spielt, Nazis schnetzelt.
Ich weiß es
nicht. Ich glaube, es ist so 50-50.
Okay.
Ich glaube, es ist nicht ein wirklich gutes Spiel, aber ein sehr unterhaltsames Spiel.
Okay, ja. Ja, und wenn man jünger ist, als auf der Schachtel draufsteht.
Das hat halt auch immer was
gehabt. Genau, dann hat man noch hoffen müssen, dass man es auch beim Mediamarkt kaufen darf, ohne dass man auffliegt. Oder nach dem Ausweis gefragt wird. Das haben wir beim
Lipo um 2,50 Euro oder so gekauft. Das ist kein Spaß, wirklich.
Und da hat sich dann wahrscheinlich die Person an der Kasse gedacht, wegen 2,50 vorgenommen noch Ausweis.
Den zweiten Teil habe ich mir für die Xbox, kurzes Off-Topic, aus England importiert, weil der ist bei uns nicht erschienen.
Weil er so gut war.
Der hat mir tatsächlich wirklich viel Spaß gemacht mit so God-Mode oder so. Oder halt irgendwie so ein Cheat, dass du von diesen ganzen Fähigkeiten unendlich viel hast. Und das hat einfach eine geile Power-Fantasy gehabt, dass du halt in einen Raum reinrennst, wo weiß Gott, wie viele Gegner waren. Und dann schaltest du halt erstmal auf Zeitlupe und zwar in der höchsten Stufe, sodass die einfach wirklich fast komplett eingefroren sind. Und rennst durch, schnipselst alle einfach schön durch mehrere Teile halt irgendwie. Dann schaltest die normale Zeit wieder ein und schaust einfach zu, wie der komplette Raum einfach alle Leute einfach so zerfallen. Das war einfach geil. Also, no regret, sicher nicht das beste Spiel, aber ich habe meinen Spaß damit gehabt. Ja, auf jeden Fall, dieses Blood Rain ist auf deiner Liste, auf deiner perversen und offenbar Unfrosted auch. Und jetzt auch gleich dazu, also ich habe es eigentlich nur wegen Blood Rain als perverse Liste bezeichnet. Warum tust du da Blood Rain drauf? Aber eins kann man sicher vorweg sagen, obwohl Christina Loken mitspielt, der Film ist auf jeden Fall schlechter als das Spiel.
Okay.
Völlig wurscht, wie gut oder schlecht das Spiel ist. Der Film ist schlechter.
Okay. Ja, und im Oeuvre von Uwe Boll, wo ist er da einzusiedeln?
Angeblich sind die letzteren Uwe Boll-Sachen nicht mehr ganz so katastrophal.
Okay. Also,
wo er nicht mehr Spiele verfilmt hat, sondern irgendwelche Amokläufe. Oder irgendwelche Massaker in irgendwelchen Wüstenstaaten. Die waren wahrscheinlich noch immer keine guten Filme, aber haben auf jeden Fall eine Spur bessere Bewertungen gekriegt. Soweit ich weiß, hat er sich aus dem Filmbusiness zurückgezogen und hat irgendwo ein Restaurant.
Aber ja.
In Kanada oder so. Ich muss zugeben, dass ich einfach mit Postal relativ viel Spaß gehabt habe und ich finde, das ist eigentlich auch eine relativ gute Spielumsetzung, weil das Spiel halt komplett makaber und ja, gritty und grauslich ist und das trifft der Film, also da trifft der Film, finde ich, den Humor des Spiels relativ gut.
Ja. Ja. Na, er war ja deswegen faszinierend und auch in einer sehr eigenen Art erfolgreich, weil er es immer wieder geschafft hat, dass er Geld für seine Filme auftrieben hat, gell? Der hat ja nicht ja, irgendwie...
Stupid German Money war das.
Naja.
Hat er sich aus Deutschland schön fallen lassen und die haben nicht genau zugeschaut.
Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, der hat es irgendwie geschafft, ja, dass er das Geld auf die Beine stellt, aber er hat nicht unser, aber das Steuergeld unserer Nachbarn.
Nein, ich war mal beim Vortrag von ihm und also an der FH Wien, nicht an der FH Wien, an der FH Salzburg.
Mhm.
Und das war ja ganz cool, also weil er da erstens relativ offen geredet hat. Er hat auch gesagt, ja, Alone in the Dark war scheiße, hätte ich gern anders gemacht, wüsste ich nicht anders ausgegangen, ist halt das draus geworden. hat auch offen drüber geredet, weil er hat mal in Michael Bay zum Boxkampf rausgefordert. Hat er auch einfach so gesagt, ja, war natürlich ein PR-Gag. Natürlich wird er nicht gegen Michael Bay boxen. Und einfach wirklich ein bisschen tief, aber alles in allem ein wirklich sympathischer Kerl eigentlich. ja, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich da genau sagen wollte mit dem Vortrag. Genau, und da hat er halt auch über die Finanzierung und so weiter geredet. Und er hat gesagt, das Wichtigste, du brauchst einen Doktortitel. Er hat seinen Doktor in Literaturwissenschaften gemacht. Also quasi, den Doktor schmeißen sie danach und sobald du den Doktortitel hast, gibt dir jeder Geld.
Okay. Er hat wirklich einen Doktortitel. Dr. Uwe Boll.
Naja.
Gut. Er hat das weiter geschafft als wir in der akademischen Laufbahn, jo.
Und er hat das Boxen dann tatsächlich mal umgesetzt, aber nicht gegen Michael Bay, sondern gegen Kritiker. Also da war so die Bedingung, wenn du schick mir eine Kritik vor dem Datum, wo es halt ausgeschrieben ist, wenn du gegen mich boxen willst, und dann hat er da ein paar so Dürre-Nerds verprügelt. Weil er halt seit weiß Gott wie vielen Jahren boxt. Gibt's sicher noch auf YouTube.
Hey, hey, hey. Na gut. Wie sind wir zum Uwe Boll kommen eigentlich?
Wahrscheinlich, wenn wir über schlechte Filme reden.
Ja.
Nach komisch. Deiner Liste. Von deiner ja. perversen Liste.
Von der perversen Liste, ja. Aber wie sind wir auf die perverse Liste? Egal. Wir sind bei Unfrosted, genau. Sollen wir mal kurz durch die Handlung steigen? Hast du sonst noch irgendwelche Highlights, Lowlights, irgendwas, was du erwähnen willst, so ganz allgemein?
Ja, ich finde ehrlicherweise nicht, dass wir die Handlung erst so groß besprechen wollen müssen, aber wenn du dir was vorbereitet hast, schieß los.
Ach, ein bisschen nur, ja.
Ja, schieß los.
Also, ich möchte nämlich damit anfangen, dass ich war mir 90% sicher, dass der Film so losgeht, wie in letzter Zeit, das auch, also nicht in letzter Zeit, aber schon seit Äonen von Jahren, wird das schon gern gemacht. Das ist eine wahre Geschichte oder auch nicht, lol. Weißt du, so. Was vor, weiß nicht wie vielen Jahren, Fargo schon ganz kunstvoll gemacht hat, die sagen, es ist eine wahre Geschichte, wo es natürlich überhaupt nicht stimmt, war ich mir eigentlich 90% sicher, dass die hier irgendwie so einen Twist auf, das ist eine wahre Geschichte, wir haben uns natürlich erlaubt, bla bla bla, whatever, ja, irgendein Zwinker-Zwinker-Gag noch einbauen. Aber das haben sie nicht, sondern sie haben ein anderes Framing-Device gefunden, was ich dann irgendwie ganz nett fand, was auch tatsächlich ein bisschen die Übertriebenheit sozusagen erklärt. Weil natürlich, du kannst den Film auch einfach übertrieben erzählen, ohne dass du dafür einen Grund brauchst. Siehe Charlie and the Chocolate Factory. Ist ja auch leicht übertrieben, aber niemand regt sich drüber auf, dass das unrealistisch ist, dass dein Kind in einen Schokoschlauch gezogen wird oder so. Aber hier haben sie tatsächlich, ja, der wie heißt der Bob irgendwas, der Jerry Seinfeld-Charakter halt, der irgendwie Produktentwickler bei Kellogg's ist, sitzt in einem Café ein paar Jahre, nachdem das passiert ist, und irgendwie erzählt er dann einem kleinen Kind neben sich sitzend, wie er damals die Pop-Tarts erfunden hat. Und ja, das ist unsere Rahmenhandlung. Fand ich echt auch gar nicht so übel.
Ja. Was ich eigentlich cool gefunden habe, dass das Kind dazu sagt, nein, ich will es eigentlich nicht hören. Und er fährt einfach voll über das Kind drüber und zwickt uns diesen Film aus.
Genau. Ist eine gute Geschichte. Ja, genau. Und das Nächste, was dann auch wieder die Handlung wird, dann auch dadurch losgestoßen, dass wir ja Kinder sehen, die zuerst in einen Müllwagen, in einen Müllcontainer klettern. Der Müllcontainer wird in den Müllabfuhr geworfen, was auch so eines der Dinge ist, wo man gedacht hat, warum? Dann fallen sie hinten aus dem Müllcontainer wieder Müllauto wieder raus, hüpfen in den nächsten Müllcontainer und dort fressen sie dann das Zeugs von der Post, was Post entwickelt, und dadurch kommt der Jerry Seinfeld-Charakter eben drauf, hey, die entwickeln da diese Frühstücksding, was wir vor ein paar Jahren schon probiert haben umzusetzen. Und dann geht eben so ähnlich wie das Race to the Moon zwischen den US-Amerikanern und den Russen, geht dann der Race to the Breakfast Dingers los, wo Post gegen Kellogg's versucht, eben diese, wie sagen sie das immer, Shelf-Stable Breakfast irgendwas. Dingers, glaube ich. Keine Ahnung, sie haben selber kein Wort dafür. Ja, und er muss halt dann ein Team zusammenstellen und rekrutiert dann eben eine Ex-Mitarbeiterin, die Melissa McCarthy. Also im Grunde haben sie nicht zusammenarbeiten können und jetzt können sie es doch wieder. Ja, passt. Die wirbt er von der NASA ab. Ein paar NASA-Gags noch eingeworfen und dann...
Die waren ganz okay. Ja. Ich glaube so nicht wirklich, dass ihr mal am Mond landen werdet. Na, okay, ich komme zu euch.
Und ja, und dann müssen sie noch irgendwie ein Team auf die Beine stellen, die, wie nennen sie die, Taste Pilots, was einfach absolut auch wieder ganz Sinn macht, irgendwelche fünf semi-berühmten Hanseln, irgendwelche, ja, zum Teil sind es irgendwelche, so ein Maskottchen-Wirklichkeit, der da auf dieser amerikanischen Spaghetti-Packungen drauf ist und irgendein Typ, der Kinderfahrräder designt und ich weiß nicht, was sie alle können und nicht können, so ein Wernher von Braun-Typus, der offensichtlich Nazi-Vergangenheit hat, wo auch ein paar Scherze gemacht werden drüber. Naja. Warum auch immer die gebraucht werden. Genau, und dieser Roboter ist natürlich auch dabei. Und genau neben dem haben wir dann eben, also neben dem Wettlauf auf diese Frühstückszubereitung, haben wir dann eben noch die Milchmafia, die dem Ganzen, die versucht, das Ganze irgendwie zu sabotieren, indem sie die Maskottchen eben zur Revolte anstiftet, die dann früher oder später auch gelingt. In einer Nacherzählung der Kapitolstürmung.
Kapitolstürmung.
Mitsamt und Frosty the Tiger als komischer QAnon-Schamane.
Was einfach, also war super absurd, aber einfach gut, weil es so absurd war. Nämlich Hugh Grant als QAnon-Schamane, der wegen Kelloggs Maskottchen irgendwie da irgendwas stürmt.
Ja, ja.
Das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich finde es nicht richtig lustig, aber ich finde es beeindruckend.
Ja. Aber was ich dann sehr geil fand, weil, nein, das ist gar nicht beim Maskottchenaufstand, aber bei den Tests für diese komische Toasterwaffel stirbt ja dann auch jemand. Und kriegt dann eine Beerdigung mit vollen Serial-Honorables. Wo dann einfach dieser geschissene Fruit Loops-Tucker an Ave Maria singt und so ein Kack. Hat mich sehr amüsiert.
Das war, finde ich, einer dieser eben Wet Hot American Summer-Moments, ja, wo so etwas Deadpan-Comedy ohne Ende einfach knallhart durchziehen. Und das hätten es mehr machen können, finde ich. Nämlich auch, dass sie einfach ins Grab dann so Cornflakes und Milch reinschütten. Und alles sehr ernst ist und alle ganz ergriffen sind und die Frau vom Boden und so, was soll der Scheiß, hallo?
Ja, genau. Und auch diese Szene untergraben sie dann wieder mit so komischen, schlechten Rhythmus einfach. Ich weiß es nicht, ob da bei am Set schon nicht genug gedreht wurde oder ob dann im Schnittraum was kaputt geschnitten wurde, aber da hast du einfach genau sie, die, ich war glaube ich die Kristen Wiig, oder? Die Witwe spielt.
No idea.
Und dann geht sie irgendwie weg und dann sagt noch die Melissa McCarthy so, ah, she'll get over it or she'll never recover from the loss. Look over there, und dann sind da die Russen und das war, what? So hört die Szene jetzt auf, ja? sie wird drüber hinwegkommen oder nicht, was schon kein Gag ist, ja, keine Ahnung. Und dann sagt einfach, wer schaut da drüben, die Russen und die Milchmänner und dann war es das mit, und denkst, what? Come on,
ja. Ja.
Ah, ja. Ja, letzten Endes gibt es da noch ein angedeutetes Rennen der zwei Lieferwagen, Post und Kelloggs, weil sie natürlich gleichzeitig fertig werden mit ihrer Entwicklung oder gegenseitig sich dazu bringen, dass sie halt möglichst schnell in den Markt kommen. Und letzten Endes gewinnt natürlich dann Kelloggs, obwohl sie bei den Regalen stehen, ist dann, warum auch immer, Kelloggs das einzig wahre. Ah ja, wegen Branding natürlich.
Farmer Square oder so.
Ja, genau. Nein, nicht mehr. Doch, ja, genau. Aber ist es nicht rund? Sie nennen es Country Square, aber es ist rund, oder? Keine Ahnung. Ob das beruht vielleicht auch auf Tatsachen, das weiß ich jetzt nicht. Aber genau, weil sie den besseren Namen haben. Übrigens nicht den Namen der Madman angenommen haben. Also sprich, John Hamm taucht ja auch noch auf und der John Slattery, also als in ihren Rollen als Madman, kommen sie da als Werbetreibende, nicht Werbetreibende, Werbekreative in, werden sie eingeladen und tragen auch irgendeine komische, absurde Kampagne vor, die sehr, ja, erwachsen ist.
Für einen Namen. Habe ich ehrlicherweise ganz gut gefunden.
Ja, und letzten Endes ist der Name dann ja aber auch so ein Produkt des Zufalls, weil irgendwie sagen sie dann eigentlich Tread Pop oder Pop Tread oder irgendwie so. Na, Tread Pop, genau. Und in den Nachrichten wird es dann aber spiegelverkehrt vorgelesen. Aus sehr absurden Gründen, die was mit magischen Flummi zu tun haben.
Ja, wahrscheinlich war dieser magische Flummi damals halt auch irgendwie so der heiße Scheiß und das war halt wieder so ein wir droppen ein Produkt aus der Zeit.
Ja, genau, und einen Nachrichtensprecher aus der Zeit. Ja. Ja, also nochmal, irgendwie er hätte sich da mehr committen müssen, glaube ich, zu der Absurdheit, dann wäre es, glaube ich, noch ein bisschen lustiger geworden, aber wer weiß, vielleicht wäre es dann auch die Vollkatastrophe geworden. Die, für viele ist ja der Film tatsächlich eine Vollkatastrophe.
Ja. Also was mir zum Beispiel noch gut gefallen hat, einfach weil ich die Idee lustig gefunden habe, war, dass sie einfach so das Toasten eines Pop-Tarts so inszenieren wie ein Raketenstart.
Ja, stimmt, ja.
Also so richtig mit in den Toaster reinzoomen und dann gehen so die Triebwerke los und das Feuer fängt so an in der Rakete. Du siehst halt, wie die Heizspiralen vom Toaster zu glühen beginnen und so weiter.
Ja.
Bis er dann halt raushüpft und so weiter.
Genau, da hast du diesen Shot von oben, wie die Rakete und Anführungszeichen vorbeifliegt, wie aus Apollo 13.
Also das war eine, habe ich eine lustige Idee gefunden, zum Beispiel.
Ja, na, es waren paar durchaus gelungene Ideen drin, ja. Dann oft sabotiert von schlechten Ideen, aber.
Was auch ich ganz dreist zum Beispiel gefunden habe, aber auch mutig und cool, gleichmaßen, wie sie ihn JFK dargestellt haben, der ja eigentlich ganz gern als großer Held verklärt wird. Und in dem Film ist einfach ein orges, rumbuderndes Arschloch.
Von Bill Burr gespielt, der sonst eigentlich Glatze hat und hier aber offensichtlich ein Toupet trägt oder eine Perücke sogar. Richtig, und den Präsident braucht man ja natürlich, weil die Zuckerlieferung irgendwie. Wie war das? Die Kelloggs? Ja,
sie bauen so ein bisschen die Schweinebuchtkrise noch mit ein, dass es halt um Cereals geht.
Genau, also sie wollen irgendwie, dass Post keinen Zucker kriegt, deswegen kaufen sie von irgendeinem Südamerikaner allen Zucker auf. Können den aber nicht bezahlen, dann wollen sie von Kuba, Post versucht sie erst von Russland, dann, was weiß ich.
Naja, die fliegen dann zu Khrushchev.
Post fliegt zum Khrushchev, ja.
Der da sitzt und murmelt und seine
übrigens, sehr entzückende Maria Bakalova. Dean Norris, also Breaking Bad, Hank Schrader.
Okay. Yeah. Ich habe nur Augen gehabt für Maria Bakalova, die hinter ihm gestanden ist und übersetzt hat, die man aus Borat 2 kennt.
Ah, okay.
Die hat sie nicht sogar einen Oscar dafür gekriegt?
Keine Ahnung. Was?
Coole Frau auf jeden Fall. Einfach dadurch, dass sie Borat 2 durchzogen hat, hat sie allen Respekt der Welt verdient.
du hast meinen Respekt, weil du den Film geschaut hast.
Borat 2?
Weil du ihn durchgehalten hast.
Borat 2 ist herrlich. Also. Ja. Noch viel schlimmer als der erste Teil.
Ja, deswegen Dinge, die ich nicht aushalte, aber ja.
Heieiei. Kennst du das Finale? Also ich werde es nicht spoilern, aber.
Das, was ja dann wirklich Nachrichten waren, oder? Oder war das gar nicht das Finale? War das mittendrin irgendwann mal?
Von Borat 2?
Ja.
Wo sie den Bürgermeister, den ehemaligen Bürgermeister von New York interviewen.
Ein Giuliani, oder was?
Ja.
Ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
Und das sind Szenen, wo es mich wirklich wundert, dass das nicht viel Ärger eingeschlagen ist. Ja. Also, dass da der Skandal nicht größer war. Weil, ohne es jetzt zu spoilern, aber ich glaube nicht, dass er freiwillig mitgemacht hat, weil es ist so skandalös, was da passiert, dass er nicht sagt, okay, da gebe ich mich für den Spaß her. Das heißt, da dürfte das versteckte Kamera schon, oder halt das Inszenierte schon wirklich, er dürfte schon wirklich drauf reingefallen sein.
Mhm.
Und was er da von sich gibt und so weiter, das ist so dermaßen arg, dass, ja. Aber, naja. Auf jeden Fall finde ich sie cool, weil sie einfach scheinbar für ihr Acting über alles geht. Und darum habe ich mich eigentlich sehr gefreut, sie zu sehen. Ich würde sie eigentlich gerne in cooleren Filmen als Unfrosted mal wiedersehen.
Mhm.
Und sie fliegt halt, die fliegen halt, Post fliegt nach Russland oder halt in die Sowjetunion. Und die vermitteln ihnen dann quasi, okay, ihr kriegt Zucker aus Kuba.
Ah, so ist das, ja, richtig, genau. Ich kenne da wahrscheinlich, wenn er.
Kennedy sagt, bevor jetzt jeder Amerikaner Kommunistenzucker frisst, löse ich einen Atomkrieg aus oder so. Also, so
stimmt. Ungefähr. Stimmt, so ist das.
Also er bittet Kelloggs, um diese Katastrophe abzuwenden, damit die Amerikaner nicht Kommunistenzucker fressen.
Naja, im Ausgleich gegen irgendwas, aber was auch immer das jetzt war wieder. Durchaus dann etwas verworren, die ganze Geschichte.
Ja, so komplex und cool.
Naja. Was sonst noch eins der wirklichen Highlights, eins der wenigen wirklichen Highlights waren, eben neben dem Tukan, der Ave Maria singt, war einfach von den zwei Kindern, die da immer in den Mülltonnen sitzen, vor allem die Kathy, die Eleanor Sweeney, fand ich grandios. Ohne Scheiß.
Aha, wieso?
Die war denn jetzt saugut einfach? Ich fand die komödiantisches Acting, also par excellence.
Okay.
Na?
Ja, nein, kann ich nicht teilen, aber okay.
Ich fand sie grandios.
Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen?
Na, ich glaube nicht. Also, ist jetzt eh. Das ist halt mal. Wir haben uns halt committed, dass wir eine Eskapode dazu machen und jetzt haben wir die Eskapode gemacht.
So in etwa, glaube ich, ist der Film auch entstanden. Wir machen halt irgendwas. Wir haben noch vergessen, dieses komische Ravioli-Monster.
Am Gott, ja.
Da denke ich mir halt, also das kennt man, also diese Form von Schmäh kennt man halt von so Filmen wie Anchorman oder eben Eurovision, wo einfach dann plötzlich Elemente eingeführt worden werden, die man in einer bis dahin realistischen Erzählung nicht vermuten würde und daraus halt ein gewisser Schmäh passiert. Aber das ist halt mit dem Urzeit-Ravioli-Monster-Krebsviech da und funktioniert halt nicht, weil ich es halt einfach bei Anchorman schon viel besser gesehen habe. Oder bei Eurovision. Oder bei jeder anderen Feral-Komödie.
Ja, stimmt. Das Raviolo war irgendwie nicht so geil. Das war etwas eigenartig. Aber hat dann zum Schluss, um jetzt auch die Handlung und die Rahmenhandlung zu Ende zu bringen, zum Schluss wird natürlich dann der kleine Bub, der abhauen will, von seinen Eltern gefunden und abgeholt und sie bedanken sich beim Bob aka Jerry Seinfeld dafür, dass er quasi auf den Jungen geschaut hat und ihm die Geschichte erzählt hat. Und Jerry Seinfeld sagt, ja, war eh alles quasi erstunken und erlogen. Aber das Raviolo beweist uns dann das Gegenteil. Es ist quasi wieder Inception-Kreisel, der Umfeld oder nicht Umfeld. In dem Fall wissen wir es eindeutig, dass die Geschichte wahr ist und genauso passiert ist, weil sonst gäbe es das Ravioli-Monster nicht.
Genau so kann sie nicht passiert sein, weil es macht keinen Sinn, dass das Raviolo-Monster bei ihm ist. Wenn es vorher beim Deutschen und beim Italiener war.
Vielleicht ist es auch abgehaut. Keine Ahnung. Ja. Aber, Jo, dann kommen wir vielleicht zu anderen wichtigen Fragen.
Mhm.
Und zwar, es ist eigentlich sogar ein Fragenkomplex, ja.
Oh.
Also du kannst schon mal quasi in die Bibliothek gehen und deine Almanachen alle hervorkramen, genau mitschreiben ist
es
gut.
Geht nicht, wir ziehen um, ich habe gerade alles eingepackt.
Du musst jetzt wieder auspacken, Jo. Du wirst, wenn du die Frage hörst, wirst du es freiwillig tun, weil du diese Frage so ernsthaft beantworten willst, wie es nur möglich ist. Also,
wie kann man dann, nachdem du die Frage gestellt hast, einen Cut machen und uns in 10 Stunden wieder treffen?
Ja, genau, dann macht jeder ein bisschen Research. Die Frage ist, was sind deine Lieblingsfrühstückszerealien? Und, weil ich gesagt habe, Fragenkomplex, Milch oder Cerealien zuerst und warme oder kalte Milch.
Okay.
Also wir machen jetzt einen Cut an. Und jetzt ist 3 Wochen später und du hast eine Antwort für mich.
Genau, also ich habe jetzt ausführlich Research getan. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit wieder so ein paar Mal Cereals gekauft, weil ich mich von der Verpackung blenden habe lassen. Mm. So, oh, ein neues Produkt, ich sollte es probieren.
Mm, ja, kenne ich.
Klassisches Kapitalismusopfer.
Ja.
Ich fange von hinten an. Kalte Milch. Also ich komme einfach nicht mal auf die Idee,
yes, dass
ich
die Milch warm, yes, mache. Eins der wenigen Dinge, wo meine Frau und ich nicht auf Augenhöhe sind. Sie warme Milch, ich kalte Milch. Ich denke mal, warme Milch ist ja ekelhaft.
Na, was finde ich schon mit warmer Milch ganz geil ist, sind diese ganz faden, normalen, gelben Cornflakes. Also die ganz Standard mit dem Gockelhahn drauf.
Mhm.
Wenn die dann so gatschig werden, dann finde ich, sind die schon okay mit warmer Milch. Aber dann hast du so einen warmen Kornbrei irgendwie.
Ja.
Das geht. Aber so
ein Oatmeal oder ein Cornmeal oder so.
Aber die anderen, ja, kalte Milch. Ich denke nicht mal drüber nach. Auf jeden Fall kalte Milch.
Same.
Ja. Ich glaube, ob erst die Cornflakes reinkommen, also die Cereals reinkommen und dann die Milch oder andersrum, ich glaube, da habe ich nicht wirklich Gefühle dazu. Ich glaube, ich habe schon so oder so gemacht. Tendenziell, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich erst die Flakes und dann die Milch drauf.
Mhm.
Einfach auch, weil man es besser portionieren kann.
Mhm.
Weil ich will ja nicht, ich will ja, dass der Berg Flakes so ein bisschen wie beim Kartoffelkochen, dass er nicht komplett schwimmt, sondern die Milch halt so an der Oberfläche kratzt und ja, noch ein paar so rausstehen.
Mhm.
Was sind meine Lieblings? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich tatsächlich von allen, die ich in letzter Zeit gegessen habe, ein bisschen enttäuscht bin.
Oh, enttäuscht.
Ja. Und das ist jetzt bitte keine bezahlte Werbung, leider. Wenn mich die Firma Nestle bezahlen will, gerne. Also einfach kontaktieren. Ich glaube tatsächlich, dass es diese, ich weiß nicht mal, wie sie heißen, das sind von der Cine-Miniserie.
Ja.
Cheerios, glaube ich, heißen es. Also
Churros.
Sind so Churros, genau. So, ja, lustige kleine 5-sternige Stängelchen.
Ja.
Die mag ich ganz gern eigentlich.
Ja.
Jetzt gerade habe ich da drüben im Regal stehen noch irgendwie so Cookie Crisps oder so.
Also ja, so ein, ja. Also, die so wie so kleine Cookies ausschauen, gell?
Ja, aber die einfach, das ist pervers, aber sie sind einfach nicht süß genug. Wenn ich mir Cookie-Dinger da reinhaue, dann
will ich, dass die das nicht Cookies süß schmecken. Genug ist?
What? Die schmecken nicht süß, die schmecken nach scheiß Cerealien. Die wecken mir die Illusion. Ja, die wecken in mir die Illusion, dass sie gesund sind und dann muss ich wieder einen Löffel Honig dazu tun, damit ich sie irgendwie runterkriege, dieses ekelhafte Zeug. Und ja, also ich bin wirklich ein bisschen disappointed. Jo, und
der Trick ist, du statt Milch tust du Corn Syrup rein.
Aha, apropos Corn Syrup, ich habe heute auf meiner Suche nach Pop-Tarts in den Exportläden,
ja,
nachdem ich keine Pop-Tarts gekriegt habe und mir dachte, wenn ich schon da bin, muss ich halt trotzdem was kaufen, weil ich
meine, ja,
was haben wir denn?
Ja.
Habe ich bitte einen, ich glaube, japanisches Fanta mit White Peach gekauft.
Mhm. Okay.
Das ganz geil war.
Mhm.
Und dann habe ich halt gelesen, dass Corn Syrup statt Zucker drin ist und dann habe ich mir gedacht, fuck, jetzt werde ich sterben. Ja. Hab seitdem auch 10 Kilo zugenommen und Diabetes Typ 17 entwickelt
oder so. Ganz, ganz neuen Typ von Diabetes.
Ja, früher habe ich ganz gerne Smacks mögen eigentlich von Kellogg's.
Ja.
Wir sollten vielleicht auch kurz erwähnen, dass dieser Kellogg's-Typ ein ziemliches Arschloch war, eigentlich der Ur-Kellogg's.
Ach so?
Ja. Wenn ich hoffe, dass das jetzt nicht Fake News sind, weil es irgendwo so im Hinterkopf in meiner unnützes Wissen-Bibliothek rumschwirrt.
Unnützes Halbwissen.
Unnützes Halbwissen, ja. Ich glaube, er hat Cornflakes tatsächlich erfunden, so als Mittel gegen Masturbation oder jetzt ein Bullshit. Also da hat es irgendeine ganz weirde Origin-Story gegeben.
So unsexy und fad, dass du nicht mal masturbieren willst.
Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ist er scheinbar ein ziemlich konservativer Pisser gewesen.
Danke.
Und seine Motive waren nicht edel und liberal, sondern
ganz, also ganz nicht traurig. So wie Oma Maltine, die Kinder vor der Unterernährung gerettet haben. Ist jetzt mein unnützes Halbwissen.
Ja, ich frage mich, gibt es Cereals, die Masturbation anregen?
Ich habe sie noch nicht gefunden.
Die Grandma Oats.
Holes bitte. Grandma Holes.
Ja, to be honest, was geiler ist, sind diese Crunchy Müslis.
Ich wollte dich fragen, bist du eher ein Müsli-Typ oder mehr so ein...
Eigentlich nicht, aber irgendwie, ja.
Okay.
Was sind deine Lieblings...
Es fluktuiert sehr stark, aber ich glaube, was ich jetzt so in meinem späteren Erwachsenenleben festgestellt habe, ist, glaube ich, dass es sehr wichtig ist, wie die Milch nachher schmeckt. Weißt du, was ich meine?
Absolut, weil irgendwann ist der Punkt, wo du sie rausgelöffelt hast und dann bist du zu faul, nochmal rüber zu gehen und nochmal neue reinzuleeren.
Genau.
Und dann muss die Milch nach Kakao schmecken.
Exakt. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, unbewusst immer schon ein Faktor gewesen, weswegen zum Beispiel Smacks eigentlich ganz geil sind, aber halt diese Honigmilch ist nicht das, was ich von einem Frühstück will oder von meinen Cerealien will. Generell, ich bin eigentlich niemand, der viel frühstückt, also deswegen esse ich so, also wenn ich Müsli, Cereals esse, dann oft auch einfach so irgendwie ein Snack mal zwischendurch. Was zum Beispiel erstaunlich geil ist, finde ich, sind diese, ich weiß mal, wie sie genau heißen, das sind eigentlich so Cornflakes mit so komischen Nuss-
Ja, ja.
Klumpen. Ja, schon. Ja. Ich glaube, das war sogar irgendein Nestle-Produkt.
Nut, irgendwas.
Ja, so ein Nestle-Produkt, gell? Für das.
Nein, ich glaube, die sind tatsächlich Cornflakes.
Auch Cornflakes. Beziehungsweise auch die Special Case, also diese roten Früchte-Dinger, sind, wenn es schon quote-unquote gesund sein muss, dann sowas. Sonst tatsächlich Fruit Loops sind hin und wieder saugeil. Auch wenn sie nicht mehr so schön bunt sind wie in unserer Kindheit. Thanks, Obama. Und ich mag auch, wie du es gesagt hast, Sachen, wo nachher die Milch nach Kakao ist. Also diese komischen Nesquik Balls.
Schokopops.
Na, Schokopops, die, also ich mag weder diese Schokoflakes, weiß nicht mal, wie die heißen, falls es überhaupt noch gibt, die mag ich nicht so gern. Und auch nicht diese komischen mit dem Affen drauf, diese Schoko Crispies, glaube ich, hießen die. Die finde ich als Müsli nicht so geil. Die Milch ist geil, aber die werden, glaube ich, zu schnell lätschert.
Und sie schmecken vor allem dann auch so, also der ganze Geschmack geht in die Milch über und du hast wieder nur so geschmacklose Pappe
im Mund. Genau, du kannst gleich eine Reiswaffel essen oder so. Oder in die Milch schmeißen. Deswegen, also wenn diese Nesquik-Bällchen, die finde ich ganz geil eigentlich. Und diverse Cinnamon sind auch ganz geil. Und dann halt diese perversen Dinger, so diese gefüllten Dinger, ja, wo dann irgendwie Schoko im Müsli drin ist.
Ja, diese Tresor-Irgendwas-Dinger.
Ja. Sowas kannst du mich auch abholen.
Ja, warum gibt es eigentlich Apple Minis nicht mehr? Die waren viel geiler als Cinnamon Minis. Warum haben sich die Cinnamon Minis durchgesetzt?
Ich weiß es nicht. Ja.
Da sieht man wieder, Nestle ist einfach ein durch und durch böser Konzern. Also das ist,
sind Cinnamon Minis von Nestle?
Ich glaube schon, ja.
Okay. Ja. Es gibt ja in, ich glaube, New York gibt es ja diese, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, von so einem coolen Koch und einer coolen, was ist sie, glaube ich, Konditorin oder so, die haben sie zusammen da und so ein cooles Restaurant gemacht und dort kann man eben Cereal Milk kaufen. Also spart sich das Auslöffeln des grausligen Beiwerks, sondern kriegt nur die Milch, die schon gut schmeckt.
Geil. Und dann bitte American Style noch gescheit Schlager oben drauf und dann die Pommes eintunken. Schlager ist übrigens Sahne für die deutschen Hörerinnen und Hörer.
Yes, genau. Ja, dann haben wir das jetzt geklärt, oder?
Ja, nein, was würdest du, wenn du kostest, was es wolle, ein neues geiles Produkt machen würdest, was wäre dein Cereal Overkill?
Ich glaube, mir geht noch was ab, was so richtig geil nach Salzkaramell schmeckt oder so. Also boah, es gibt schon eins, wo so ein Drittel der Dinger, glaube ich, irgendwie Karamellgeschmack hat. Ich glaube auch irgendwelche Nesquik-Dinger oder sowas. Aber so richtig, wo dann die Milch wie Dulce de Leche schmeckt, sowas in den Dreh.
Ja, oder, keine Ahnung, halt so im Prinzip so Ben & Jerry's Salt Caramel irgendwas, aber halt in Cerealienform. Also sprich, eigentlich so die normalen Cornflakes, aber halt so gemischt mit so Brezel-Karamellstücken.
Brezel-Pieces. Na, ja, Brezel-Pieces brauche ich nicht. aber gefällt mir.
Ja, dann machst du halt Laugen-Cornflakes.
German Nose. Laugengebäck. Mhm.
War noch eine kurze Anekdote. Ich habe letztens YEver auf Instagram hat es mir ein German Restaurant irgendwo in den USA reingeschwappt.
Aha.
Das war irgendwie gerade.
Lass mich raten. Schnitzel.
Natürlich Schnitzel. Crowdburger und so.
Aha.
Und ich habe es so lustig gefunden, weil du halt einfach in dem Video so eine American Kellnerin im Dirndl siehst, die halt einfach zwei Schnitzelstücke in den Händen hält und jedes in zwei verschiedene Soßen eintaucht und dann abbeißt. Und ich mir einfach gedacht, gute Frau, gutes German Restaurant in den USA, wenn du das in Deutschland machst, kommt das SEK und das schierst die, wenn du deine Schnitzel mit der Hand in die Tunke eintauchst. Oder sagen wir so, ich kann eigentlich nicht für Deutschland reden, aber in Österreich würde
sagen,
das passieren.
Unsere österreichischen Sleeper Agents in Deutschland machen das dann. Die sind eh immer auf Schnitzeltunke-Patrouille.
Und dann habe ich halt, weil ich es so lustig gefunden habe, habe ich mir halt alles von denen durchgeschaut, ihre ganzen Schweinsbratenburger und was sie nicht alles haben.
Aha.
Und dann habe ich mir gedacht, genau so muss es sich für Chinese People anfühlen, die einfach bei uns in ein chinesisches Restaurant gehen. Einfach dieses. Ja, es heißt so und es schaut so aus, aber es ist einfach nicht das, was das Original ist.
Ja. Ah, ja. Ja.
Genug über Essen geredet.
Aber, okay, dann letzte Frage. Herzhafte Cereals, ja oder nein?
Herzhaft? Du meinst so mit Schmalz?
Ja, keine Ahnung. Oder Sriracha Flakes.
Boah. Aber
mit Milch? Es muss Milch.
Mit Milch, also keine Pop-Tarts.
Nichts für den Toaster, ne?
Okay,
klingt eher nach Nein.
Nein, lass mich nachdenken.
Oder Cornflakes mit Krammeln drin oder so.
Naja, ich habe ja schon Krammel-Eis gegessen auf der Hochzeit meiner Schwester. Die haben so einen Eisstand gehabt.
Okay.
So einen kleinen und da haben sie halt auch zwei, drei absurde Sorten gehabt. Und unter anderem halt Krammel.
Okay. Und
das war richtig geil.
Okay.
Naja, Krammel ist Fett. Fett ist ein Geschmacksverstärker.
Ja.
Multipliziert eine andere Sorte. Ja, dann kann ich mir schon vorstellen, irgendwie so Krammelflakes.
Krammellos.
Vegane Krammelflakes.
Krammelcrunches.
Bitte schnell patentieren lassen, das klingt gut.
Ich glaube, es reicht, wenn man so, also, jo, ich melde kurz meine Idee, okay, dann haben wir es schwarz auf weiß, wann die Idee entstanden.
Die Idee schon, aber ich glaube tatsächlich, dass das Aussprechen der Idee noch nicht reicht für einen.
Aber wenn ich dir eine Mail schicke, reicht das nicht immer? Ist das nicht immer das Klischee? Dann kann ich beweisen, dass ich die Idee gehabt habe.
Das ist schon wieder echt lang her,
okay. Überrecht. Wer auch immer diese Idee umsetzt für ein Lebensvorrat von Crummel Crunch, gebe ich euch die Idee kostenlos.
Ja, aber was könnte es noch geben? Also so, zum Beispiel so ein bisschen wie Chips oder so. So
naja, was immer geht, ist halt Honig-Senf, Honey Mustard.
Bei all den Sachen, du sagst, habe ich dazu die Vision, die Standard, Cornflakes, aber halt mit Geschmack.
Was wir machen müssen, einfach, kennst du diese Pretzel-Pieces?
Ja, sowas
mit Milch aufgießen.
Ja, das habe ich ja vorher gemeint, dass du quasi Cornflakes plus diese Pretzel-Pieces.
Ah, die meinst plus, du? Ich dachte, du denkst wirklich an diese kleinen, harten.
Nein, das also, war einfach so feingeliebene okay. Stückchen ja, in den Cornflakes drin.
Ja, jetzt bin ich wieder bei dir. Gut, dass wir das Missverständnis noch aufgeklärt haben. Okay, ja. Ich meine, Essigchips oder so.
Aber da schlagt sich halt alles. Also ich könnte mir rein prinzipiell zum Beispiel schon Cornflakes mit Barbecue-Geschmack oder so vorstellen. Also die gelben einfach mit Barbecue-Flavor. Dann sind es halt mehr oder weniger wie Chips in kleinerer Form.
Und Milch.
Es passt halt nicht zur Milch. Nein. Also die Milch ist da tatsächlich das.
Ja. Ja. Aber ich meine, Cornflakes ohne Milch geht auch nicht.
Naja, mit Joghurt könnte man sie theoretisch auch. Das macht die Barbecue okay. Ist nicht mehr Naja, andererseits macht man eigentlich relativ viele Soßen mit Joghurt.
Da komme ich
schon wieder in den
heftigen Bereich. Beziehungsweise, was ich mir jetzt gedacht habe, weil du gerade von
Tzatziki.
Na, ich habe an Blue Cheese gedacht. Blue Cheese Flakes.
Lass mich mal einreden.
Ja. Gut. Hast du noch einen Geistesblitz? Oder naja, gehen wir die Frage an unsere, Zuhörenden weiter?
Mein bulgarischer Lieblingssalat, Kadık. Das ist ein Paprika-Joghurt, ich glaube Joghurt. Also schaut ein bisschen aus wie Tzatziki, nur statt mit Gurke, mit gegrillten Paprika. Finde ich ganz geil. Ich überlege gerade, ob ich das mit Cornflakes essen würde. Aber ich glaube, die Antwort ist nein.
Also ich finde ja, die Cornflakes dürfen nicht die Garnitur sein oder das Zugegebene, sondern die Cornflakes müssen... Also es könnten Cornflakes mit dem Salatgeschmack sein.
Ja, mit Joghurt, Paprika.
Also Cornflakes einfach mit Paprikapulver und Knoblauchpulver oder so. Und dann Milch drauf natürlich.
Das habe ich ja tatsächlich ohne Milch schon gemacht für Händelbanier.
Ach so, für Händelbanier. Ja, stimmt. Ach. Ja, okay. Aber du hast
wobei ich da ungezuckerte Bio-Cornflakes von einer, ja, ist ja wurscht, wo ich sie kaufe. die man sonst überhaupt nicht runterkriegt, wenn man nicht vorher noch, keine Ahnung, 10 Liter Ahornsirup dazu leert.
Ah ja, also falls ihr noch gute herzhafte Chips-Ideen habt, Chips sage ich schon, Cornflakes-Ideen habt, immer her damit. Ihr könntet auch gerne einfach eure Lieblings-Cereals schicken. Oder wenn es irgendwas...
Also mit schicken meinst du natürlich einfach uns eine Packung schicken.
Richtig, die Adresse ist... Nein, einfach eine Mail. Generell schickt es uns gern, wenn ihr uns was mitteilen wollt. Feedback zur Show, Feedback zu Cereals, Feedback zu Unfrosted. Schickt uns gerne eine Mail. eskapoden@kinofilme.com oder hinterlasst einen Kommentar auf der Website. kinofilme.com/eskapoden. Wir sind theoretisch auch noch auf X bzw. Twitter unter @eskapoden. Aber am besten bei den Podcast-Plattformen auch uns finden und suchen und uns Feedback in Form von Bewertungen geben. Da würde man uns freuen.
Ja, und natürlich Glocken und diesen ganzen Scheiß, damit wir im Algorithmus nach oben gespielt werden und bekannt werden und uns Jerry Seinfeld hört.
Genau, und Notification kriegt sie und ich weiß nicht alles. Was sagen die YouTuber immer? Ring the bell. Whatever, ja, genau.
Ich glaube, auf Spotify ist es auch eine Bell, oder?
Ah, wirklich? Ich weiß es nicht. Ich bin tatsächlich beim Podcast konsumieren nimmer ganz dort, wo ich schon mal war. Aber anderes Thema. Abos, Reviews, wir freuen uns. Und genau, sämtliche Interaktionen würden uns helfen, mehr Leute zu erreichen. Es würde uns natürlich auch helfen, wenn du einfach Leuten von uns erzählst, dann erreichen wir die hoffentlich auch. Jo. Möchtest du irgendwas noch erwähnen, wo man dich sonst noch kontaktieren kann?
Ja, nein, also momentan bin ich wirklich sehr Social Media müde, man erreicht mich momentan eigentlich wirklich nicht. Aber ich freue mich natürlich, wenn irgendwer eine Mail an Eskapoden schickt. Und vielleicht werde ich in Zukunft auch wieder Social Media motivierter. Momentan fuckt mich das alles nur an.
Verständlich. Nur
crazy people und Idioten und ungute Menschen da draußen. Mo, was gab's letztens im Lichtspielcast? Ich bin ja davon ausgegangen, ohne nachzuschauen, dass ihr voll geil macht's, deswegen hätte ich den auch nicht vorgeschlagen.
Tatsächlich, der Dennis ist kein großer David Leitch-Fan und wollte den Fall Guy eher nicht besprechen. Wir haben Challengers besprochen, der auch ganz cool ist.
Das soll cool sein, aber
ja.
Puh, Dennis.
Aber mir fällt gerade auf, wenn ich jetzt unseren... Ja, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo die Eskapoden veröffentlicht sind, haben wir bereits über Furiosa geredet, den ich morgen sehen werde.
Oho.
Yes.
Cool. Ich muss ganz kurz noch zum Fall Guy dann loswerden.
Ja, bitte.
Weil der offenbar
Bonus-Episode hier hinten dran
schwierig untergeht.
Sowohl ja, voll schade.
Nein, wir werden das nachholen, sobald er im Streaming auftaucht. Ich finde, im Kino ist es eh nicht so ideal zum Besprechen, weil du halt auch nicht gescheit Notiz machen kannst und so. Oder solltest, weil du Alarme störst mit deinem Licht. Ich habe Bullet Train nur deswegen erst nachgeschaut. Ich habe gar nicht gewusst, dass er von David Leitch
ist. Ja, ich fand den auch ganz cool, also, Bullet Train. Ja.
David Leitch hat sich mit Atomic Blonde einfach in mein Herz gespielt.
Ja.
John Wick war storytechnisch nicht wirklich beeindruckend, aber actiontechnisch halt schon. Und Bullet Train hat mir ehrlicherweise gar nicht so taugt. Also den habe ich echt nur recht mühsam durchdruckt. Also da habe ich mir gedacht, okay, schon ist fertig, weil ich ihn begonnen habe. Aber es war mir dann alles auch ein bisschen zu viel CGI und
ja,
die Action war schon cool inszeniert, aber wurscht, Fall Guy hat alles, was Bullet Train versprochen und nicht delivered hat, in meinen Augen, hat Fall Guy mehrfach geliefert und jetzt kann ich einfach nur noch hoffen, dass er sich irgendwann dazu hinreißen lässt, Netflix endlich Atomic Blonde 2 wegnimmt und einen geilen Film draus macht.
Hm. Ich unterschreibe, was du über Folge gesagt hast, widerspreche, was du über Bullet Train gesagt hast. Ich mag den Film ganz gern. Ja, man sieht ihm an, dass er während Covid gedreht wurde, dass zu viel in Studios gedreht wurde oder vor Grün. Aber ich fand ihn trotzdem ganz, ganz cool. Aber ja, Fall Guy ist wirklich, wirklich einfach so ein Film, der fast jeden gefällt. Ist für alle was dabei, glaube ich.
Entzückend.
Ja. Sehr schön. Wunderbar, in dem Sinne verabschieden wir uns jetzt nach diesem Kurzreview von Fall Guy noch.
Und hoffen, dass Ankündigung auf die Eskapode doppelt.
Genau, in 3 Monaten. Wobei, so wie der performt im Kino, kommt er wahrscheinlich eh demnächst irgendwo.
Das läuft doch schon nicht gut.
Anscheinend nicht so, ne? Was sehr schade ist. Die sind
komplett falsch vermarktet. Ich meine, ich finde wirklich voll geil. Du hörst den Titel, das willst du ja nicht anschauen. Also,
ja, vielleicht der Trailer war aber ganz geil eigentlich.
Und dann schreiben geil. Diese Deppen auch noch drauf vom Regisseur von Bullet Train. Alter, du schreibst drauf, der neue Film von David, der Atomic Blonde gemacht hat, komm ins Kino oder gesterben, du dumme Sau.
Ich glaube nicht,
muss auf dem Poster stehen.
Dass Atomic Blonde den Zug entwickelt, den du gerne hättest. Wo ich dir auch zustimme. Ich bin ja auch ein Atomic Blonde-Fan. Aber ja. Ja,
aber ganz ehrlich, also der 10-Minute-One-Shot, was auch immer, von Atomic Blonde, das hat weder Bullet Train noch Fall Guy.
Ich finde eh Atomic Blonde einen saugeilen Film. Aber ich glaube nicht, dass der so, dass die Leute, also abgesehen von uns zwei, sich wahnsinnig danach zehren, diesen Film zu sehen.
Ach.
Also den zweiten Teil oder den ersten Teil.
Damit hast du schön zusammengefasst, was auf dieser Welt falsch läuft.
Genau. So. Und damit verabschieden wir uns jetzt. Hoffen, dass wir uns demnächst wieder hören. Macht es gut. Baba.
Ciao, ciao.